dann, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute mit so ein bisschen einer kaffeekuchiger Stimmung.
Ja, wo ist mein Kuchen?
Oh. Ne, doch, du hast eine Zimtschnecke da vorne liegen.
Nebenan, ja, stimmt. Total schlecht vorbereitet von mir.
Es ist 15 Uhr, normalerweise nehmen wir mal vormittags auf. Jetzt haben wir freitags 15 Uhr, dabei läuft so ein bisschen im Hintergrund Radsport. Wir hatten gerade einen Cappuccino drin. Gucken wir mal, was das für ein Vibe hat, ob der besser oder schlechter ist. Also eine Morgensession.
Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen ablenkender. Aber wir wollen nicht direkt über die Mallorca-Challenge sprechen, sondern mit anderen Sachen anfangen, würde ich sagen. Also worum geht's heute? Lukas, du hast das Thema vorbereitet.
Ja, du sagst, normalerweise haben wir immer die Thematik, oder eigentlich wählen wir immer das Thema ein bisschen, sehr häufig hast du mal eine Fragestellung aus deinem eigenen Training. Du sagst so, hallo, ich bin jetzt krank, was mache ich mit meinem Immunsystem? Mhm. Oder hallo, ich gehe krachen, was mache ich jetzt? Jetzt würde ich sagen, habe ich es umgedreht, weil seit 2 Wochen gehe ich halt komplett hops bei den Swift-Rennen.
Ja.
Und damit meine ich wirklich richtig hops, also richtig scheiße. Und wir sprechen heute über... Was ist, wenn das Training nicht gut funktioniert? Wie man es entsprechend vor...
Was ja, denn? Was, wenn das Training nicht gut funktioniert? Passiert.
Genau das, aber warum passiert das? Was kann ich dann machen? Und warum könnte es vielleicht sein, dass es vielleicht doch nicht so wichtig ist?
Okay, ja, also für nicht gut funktionierendes Training muss man erstmal Training haben. Ich habe es die Woche noch gar nicht richtig geschafft.
Das ist zum Beispiel auch etwas.
Ich bin einmal 30 Minuten laufen gegangen, es war richtig scheiße, weil es war im Dunkeln. Ja. Und ich war in Baden-Württemberg.
Du bist auch weit gelaufen.
Ziemlich weit gelaufen, Marathonmann. Und musste da in so einem Dorf dann mir so eine Laufstrecke suchen. Aber es gab nur Hauptstraßen, die aus irgendeinem Grund viel befahren waren. Und es war dunkel und ich lief da mal so mit meinen Lichtern. Am Ende ist mir noch mein Licht versagt, da ich eigentlich noch eine Handytaschenlampe, sonst. Es war einfach räudig. Aber 30 Minuten habe ich geschafft. Gestern habe ich 30 Minuten Rolle geschafft. Jetzt hoffe ich mal, dass ich heute, morgen und übermorgen so ein bisschen mehr fahren kann. Dann würde ich mir vielleicht noch eher wünschen, dass ein Training nicht klappt, als dass es ist besser als gar kein Training.
Normalerweise bin ich ja häufig der Gegenpol zu solchen Aussagen bei dir. Ne? So, Training klappte nicht und ich so, ja, nee, geht eigentlich ganz gut, so ein bisschen so motivierend. Ich gehe aber auf diesem Bergabzug voll mit drauf ein. Ich war gestern, war auch relativ spät, dann irgendwie so, ja, was war spät, 18:30 kam ich aufs Rad, habe so, okay, Stunde, anderthalb Masse, vielleicht auch 2 Masse noch. Ich dann erstmal hier Rad auf. Erstmal war ich extrem am Hadern, ich war komplett mental müde.
Ja.
Ich war so, boah, okay.
Da darfst du dich niemals hinsetzen, oder?
Ja, und den Fehler hatte ich kurz gemacht. Dann habe ich aber extra einen Espresso noch gezogen, weil ich dachte, den musst du jetzt irgendwie verwerten. Weil wenn du jetzt einen Espresso trinkst und fährst nicht, dann schläfst du nicht. Also du musst ihn irgendwie verarbeiten. Rad aufgebaut, Ergometer hingestellt, eingestellt und so weiter. Hat auch alles verbunden, aber kennst du das, wenn manchmal der Ergometer verbindet, aber nicht, wenn das vom Swift gesteuerte Widerstand, dass der nicht verbindet. Als Stromquelle ja.
Ja, den musst du eigentlich erst die Powerquelle wieder rausnehmen.
Ich glaube, genau.
Und dann den Kicker pairen über den Widerstandsteil und dann erst wieder als Powermeter hinzufügen.
Und das habe ich dann auch gemacht, aber dann passiert das wieder nicht. Und dann musste ich da wieder runtergehen vom Rad, rausstecken, das Kabel, das wieder neu rein.
Wenn der Gott dich wirklich prüfen möchte.
Das ist wirklich so, wie sehr willst
du es?
Die wolltest du sowieso schon nicht.
Genau, ich kann sagen, du willst es eh nicht. Ja, Bro, ich bin doch auf deiner Seite.
Gib mir noch so ein bisschen und ich höre auf. Reingesteckt, verbunden, geil, ich fall los. Lennart, lach mich gerne aus. Ich habe noch nicht herausgefunden, was es ist. Ich habe gestern... Random. Das Rad benutze ich gerade nur auf dem Ergometer. Ich kann auf beiden Seiten. Ich kann
nicht mehr bremsen.
Ich kann das Schaltwerk nicht mehr nach oben schalten. Aber der Hebel funktioniert. Runterschalten geht. Mein Obendrauf-Shifter geht. Aber das Schaltwerk geht nicht mehr nach oben. Ich dann so, okay, keine Ahnung. Dann. Ich habe schön auf dem 5311 dann gefahren, mir so einen Erg-Modus angemacht, das war aber voll räudig, das Gefühl. Da habe ich das Handy rausgeholt, alle Geräte, alle Teile verbunden mit der Schaltung. Kurz geguckt, keine Fehlermeldung, nix, Batterie war da, Knopfzellen alle voll, Updates, ja gut, dann mache ich halt Updates. Und lief dann 20 Minuten Updates durch, um festzustellen, dass es dann halt immer noch nicht behoben ist. Also mein Schaltwerk geht jetzt gerade nicht mehr hoch, Schaltwerk, ich habe vielleicht ein kaputtes Schaltwerk, vielleicht ist der Motor darin kaputt, ich weiß es nicht.
Du weißt, dass die Knöpfe safe gehen.
Ja, die gehen. Ich konnte noch die umlegen, dass ich andere Sachen machen kann, aber ich kann nur noch mit dem Schaltwerk runterschalten, nicht mehr hoch.
Ja, toll. Doof, dass du ganz runtergeschaltet hast. Ja.
Ey, nachher, du kannst mit der Hand ein bisschen nachdrücken. Ich konnte schalten, aber da bewegt sich das nicht. Und wenn du es aber nachdrückst, dann bleibt es auf der Position halt stehen. Das ist richtig strange. Das klingt nicht gut.
Das fällt mir ein, ich muss mein Gravelrad noch reparieren. Scheiße.
Das hast du seit einem halben Jahr.
Nee. Ich habe ja getauscht. Ich habe den fließenden Übergang hinbekommen.
Ach so.
In dem Moment, wo der Leidensdruck so groß wurde, weil das Gravelrad 2 Tage vor der Reise nach Spanien den Geist aufgegeben hat, habe ich es dann endlich mal geschafft, nach einem halben Jahr das Straßenrad fertig zu machen. Wie durch ein Wunder. Habe ich doch erzählt mit dem Verdacht der L-Fachkette.
Ja, stimmt. Auf einmal geht es dann schnell.
Ja. Und so wird es jetzt auch wieder schnell gehen, wenn die Reise nach Girona zu Santa Val ansteht. Dann muss natürlich ein Gravelrad da sein.
Boah, zum Glück machen wir keinen Radsport-Podcast und sagen den Leuten, wie es geht.
Ich bin ja kein Radmechaniker, das habe ich auch hier nie behauptet. Also ich suche eigentlich einen Radmechaniker, dem man das Rad so ab und an genau zum Service bringen kann. Das wäre super.
Wenn ihr noch einen Minijob irgendwie haben wollt, meldet euch bei
genau, meldet euch bei Science. Ja. Als Radmechaniker für hier so zwei richtig schlimme Material-Honks.
Ja, ich glaube, das wird sich echt rechnen für uns.
Machen wir mal mit Sachen weiter, von denen wir besser mehr Verständnis haben. Es sind wieder Radrennen. Es sind wieder Radrennen in Europa.
Jetzt lenkt mich gerade ab, das Radrennen von Europa.
Das Radrennen in Europa, das wir hier sehen, das beenden wir jetzt mal, was lenkt uns nur ab. Aber es gibt einmal die Mallorca-Rundfahrt.
Ja.
Wir haben letzte Woche schon über Mallorca-Rundfahrt der Frauen gesprochen.
Ja.
Am Wochenende waren aber die ersten beiden Rennen in Spanien, in der Region Valencia. Mhm. Frag mich nicht, wie die Dinger heißen, aber eins wurde von Antonio Morgado gewonnen.
Irgendwas mit Volta.
Volta, genau. Und irgendwas mit Valencia bei dem einen. Eins wurde von Antonio Morgado gewonnen, aus einer kleinen Spitzengruppe heraus. Und letztes Jahr war das ein Rennen, das hatte Michael Matthews gewonnen. Da gab es, glaube ich, einen Massensprint. Das hat am Ende so einen ekligen 300 Meter.
Gran Premio Castellón.
Ja, genau. Genau das. 300 Meter Kick nach oben. So. Und da ist Morgado aus einer 6er-Spitzengruppe oder 7er-Spitzengruppe halt deutlich besser hochgekommen im Finale als alle anderen. Das zweite Rennen war schon ein bisschen schwerer, über Col de Raz von Tarbena aus.
Ah ja, ja, ja.
Nee, Quatsch, von Parcent aus, also von der normalen KOM-Seite. Und dann ging es nochmal über so einen richtig übel steilen Anstieg, der war so 3 Kilometer lang mit mehr als 8%. Und das Rennen wurde von Marc Hirschi gewonnen, erstes Rennen im Tudor-Trikot. Hat er direkt mal abgeschossen, ist natürlich ein geiler Start, ähnlich wie Tom Pidcock, der die ersten Rennen oder die ersten Renntage im U36.5-Trikot richtig rasiert.
Rasiert, ja. Jetzt gerade die, wie viele Etappe war es jetzt? Die
vierte,
genau. Die Aluda-Tour, gerade die vierte Etappe beendet, beide mal relativ überlegen am Anstieg.
Weil wir haben gerade schon gesagt, man weiß ja, nie so genau, wie ist es einzuschätzen.
Ja.
Ich meine, Eddie Dunbar ist in Form ein guter Fahrer. Who knows, ob er jetzt schon richtig in Form ist. Das heißt, die Referenzpunkte sind nicht da. Die Rundfahrt ist nicht übertrieben gut besetzt.
Ja.
Aber er sieht schon mal souverän aus und gewinnen muss er auch erstmal.
Ja, ja, klar, voll. Und wenn beide mal halt Heatherly und Keplinger als direkte Konkurrenten, so, man hat jetzt auch nicht wirklich große Referenz.
Ja, aber es ist natürlich super, bringt jede Menge Motivation, wenn du so in die Rundfahrt oder in die Saison reinstartest mit einem neuen Team.
Ja.
Und ansonsten gleiche Dominanz eigentlich in den flachen Bereichen, Tim Berlier.
Ja.
Der, hab gesehen, er fährt wohl einen Prototyp von einem neuen Specialized-Reifen. Hat sich, also ich habe es nicht erkannt, aber eine Instagram-Seite, ich glaube Cycling Spy heißt die.
Ja, das
habe ich schon mal gesagt hier.
Okay, ich wollte sagen, hast du schon gesagt.
Das ist ein ganz geiler Account.
Ja.
Sei hiermit mal empfohlen. Ich hoffe, das ist überhaupt der richtige Name, sonst suchen die Leute sich jetzt tot. Ich suche das nochmal raus. Ja, die haben erkannt, dass da wohl ein anderer Reifen montiert ist als der Reifen bei den Teamkollegen und dass es vermutlich ein Prototyp ist von einem neuen Specialized-Reifen.
Spannend.
Und ja, hat 2 Etappen auch schon gewonnen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Du huckst mich fragend an.
Etappe 3 hat er gewonnen. Und
Etappe 1 und die Etappe 3 wahrscheinlich
genau,
dann.
Passt das, ja.
Genau, in dem ersten Sprint von Molano und Michael Seilert. In beiden Sprints konnte dann Kollege, ja, ist er jetzt von Tudor, Arvid de Klein, nicht eingreifen. Runewegen war in beiden Sprints dabei und Molano hat im ersten Sprint ist er 2. geworden. Grunewegen sah eigentlich ganz gut aus, finde ich, auf der 3. Etappe, aber das war eigentlich relativ witzig. Der sprintet los, Melia. Grunewegen ist am Hinterrad und bleibt auch so wie angesaugt am Hinterrad. Und dann konnte man nicht richtig sehen, wie weit es noch ist. Und dann fahren die immer so eine halbe Rechtskurve. Und dann setzt sich Tim Melia hin und ich dachte, jetzt fährt Grunewegen voll los und voll drüber. Und das waren nur 50 Meter ins Ziel. Aber der hat halt gar keine Anstalten gemacht, irgendwie da daneben zu fahren oder sowas.
Ja.
Der war, glaube ich, auch einfach happy, am Hinterrad zu sein.
Ja, klar.
Ansonsten ein richtig ekliger Sturz von Nils Ekhoff. Ich glaube, du hast ihn nicht gesehen.
Nee, den habe ich gesehen.
Gegen so einen Pfahl geknallt. Auf der 3. Etappe hat sich den Kiefer gebrochen. Also boah, richtig, sah richtig unangenehm aus.
Oh, das ist auch, Kieferbrechen ist auch eine Kacksache.
Ja, also gute Besserung an der Stelle. Der wird jetzt erstmal ein bisschen raus sein.
Ich hatte nur gestern, als Marijn van den Berg in Cesalines gewonnen hatte, noch den unnötigen Sturz gesehen. Der war so richtig.
Also welchen von den vielen unnötigen Stürzen da?
Ja, also im Finalsprint halt. Ich weiß gar nicht, wer gestürzt war, aber es war so, du konntest richtig lange zusehen, wie er an den Gittern schon so am Sliden war, also man näher rangerückt wurde. Und dann ist, ich weiß nicht, in einer gestürzt, ich weiß gar den Namen gerade nicht, ich weiß, dass Nils gerade dann oben drüber geflogen ist.
Ich glaube, ich dann am Ende nur gesehen, als ich den Stream wieder auf den Stream geguckt habe, das war ein Bardiani-Fahrer.
Bardiani, genau.
Ja, genau. Der lief dann da die Zielgerade lang und noch
ein Überfahrer. Der war aber auf Position auch so 35 gefühlt.
Hast du mal drauf geachtet, fahren die das neue Rad?
Bei Nils, meinst du?
Ja, ich.
Nee, fährt er nicht.
Nee, ne?
Ich habe es schon ein paar Mal beobachtet.
Also,
weder im Rennen noch im Training. Ich habe im Training auch so ein paar Fotos gesehen, weil letztens auch ein paar Group Rides mitgefahren ist, hier in Köller Umgebung und auch da nicht.
Ja. Also ich meine, das ist, wenn du Rennen hast, dann würde ich sagen, dann testest du das bei genau so einem Rennen. Das war sehr flach, es war recht windig gestern. Nils ist immer wieder losgefahren.
Genau, auf Krawall losgefahren. Also.
Aber war halt auch wohl relativ heftiger Gegenwind. Mhm. Da an der
dann
Stelle.
Ist das Rad auf einmal gar nicht gut.
Gar nicht,
das
gar
bremst
nicht
an richtig.
Aber ja, das scheint irgendwie, Rad. Wir haben ja schon mal Gerüchte gehört, dass es da vielleicht dann doch nicht so die Zufriedenheit gibt. Mhm. Ist natürlich mit einem großer Ankündigung rausgegangen, das Rad. Und wenn es dann nicht gefahren wird, schwierig.
Das ist unangenehm.
Aber jetzt nochmal, wir haben Alula Tour, die beiden Rennen in Valencia.
Ja.
Jetzt dann die Rennen auf Mallorca, haben wir gerade schon mal, also die allererste Etappe auf Mallorca, die gefahren wurde, gewinnt im Solo Jan Christen,
ja.
Richtig übel, der marschiert gerade richtig übel durch die Gegend. Das also der sah auch schon bei den Valencia-Rennen richtig stark aus. Und ich finde, es ist auch ein eleganter Fahrer, muss
voll,
ich sagen.
Voll, voll.
Also diese auch. Langen Beine. Und diese,
ich finde, es hat eine Ästhetik.
Eine Ästhetik, ja. Und der fährt auch immer sehr relativ aggressiv und sieht sehr dynamisch aus.
Und ich finde auch, er fährt schlau aggressiv, aber also schlau aggressiv. Er fährt im richtigen Momenten dann los.
Er ist in Valencia bei der, auf der Mallorca-Etappe, ist er hingefahren zu den beiden und hat direkt mal auch so eine üble Führung gezogen, wo alle wussten so, okay, wir fanden der kann uns jetzt ins Ziel bringen. Der machen wir jetzt nicht mehr so viel. Aber war dann immer noch stark genug, die komplett stehen zu lassen. Und jetzt gerade bei der Etappe, die läuft, Tramontana-Etappe, da strahlt er auch schon wieder rum. Gleich ist eigentlich wie Antonio Morgado. Also da schon wieder die Nächsten.
Schlimm.
Jan Christen ist 20, hat aber auch schon wieder Vertrag bis 2066 oder sowas. Also ist krass. Die haben sich da echt wieder die nächste Generation gesichert. Und das machen die schon seit langem sehr, sehr gut. Ja. Also
auch Morgado,
gut ab vom Machine.
Ja,
habe ich schon immer gesagt, der hat damals bei Quickstep das Scouting extrem gut gemacht, hat die ganzen jungen Fahrer dahin geholt. Also das muss man dem echt lassen. Der hat dann ein extrem gutes Händchen, krasses Netzwerk. Ja. Ich frage mich manchmal, ob der sich geklont hat, weil jedes Rennen, wo
er ist, der auf einmal
immer im Ziel.
Hat er einen Zwillingsbruder?
Das eigentlich?
Stimmt,
der muss nur on the road sein. Ja, überall ist der.
Ist
weil der ist zwischendurch auch, ich habe den letztes Jahr getroffen bei Lüttich U23 und so. Ich denke dir so, ja krass, Alter, der Typ. Aber das braucht es halt am Ende auch.
Random so, klatscht er so in Cesalines irgendwie irgendwann ab oder so und dann so, okay, jetzt Schnitt zu Discovery, Alula Stage.
Alula Tour.
So, hä?
Genau.
Bro, das geht wirklich nicht.
Das ist, tatsächlich habe ich das Gefühl, der würde das schaffen.
Wenn einer es kann, dann er.
Da habe ich mir überlegt, gut, der hat mit Emirates natürlich auch eine Fluggesellschaft als Partner, die machen das natürlich auch möglich, wenn der von A nach B muss, aber der muss halt extrem viel unterwegs sein. Also, das ist krass.
Aber gerade Morgado auch sagt, ich finde auch so geiler Fahrer irgendwie so ein bisschen. Der haut auch gerade so auf Krawall irgendwie drauf. Auch 21 Jahre alt. 1,80, 71 Kilo. So eigentlich nicht die idealste Berggewicht. Aber der kann diese kleinen Hügel halt voll drauflatschen. Ne? Das finde ich halt so nice. Und gerade bei Mallorca Challenge sieht man es halt ganz gut. Was haben die auch da? Ich fand das Rennen generell gestern ganz nice. Vorgestern. Mit dem Wellenfinale. Das war ja nur ein Gekloppe. Das war ja nur draufhauen. Vorher hast du natürlich Quintana gesehen, da dachte ich so, oh, warte mal, das wäre so meine Chance.
Aber Quintana auch wieder da vorne so ein bisschen am Rumhandeln.
Der hat kurz in so einer 2-3er-Gruppe irgendwie versucht, aber das war auch nicht viel. Und dann danach war ja nur draufhauen. Das war ein richtig schönes Rennen.
Ja, auch noch richtig schön. Ich sage immer, das ist meine Lieblingsgegend von Mallorca da unten. Also
unten links.
So die unten links Calvia-Ecke, Andratx. Ich dachte ganz kurz, die fahren Galilea.
Mhm.
Aber da war schon
gespannt,
so, Jungs, jetzt sieh genau, ob die da heile, aber die sind halt, wenn, dann wären sie aus der anderen Richtung gekommen. Aber
für die, die es nicht wissen, Lennart hat sich da auf die Fresse gelegt.
Ja, genau.
Wir haben es auch auf Video.
Genau. Du hast es auch schon veröffentlicht. Wollte ich auch mal so einwerfen. Nö, ja, macht immer Bock. Ich feiere es immer. Ich freue mich jetzt mega, dass diese Mallorca-Challenge-Rennen übertragen werden. Ich gucke hier gerade doch heimlich wieder den Stream auf der und die fahren zur Abfahrt und die eiern da richtig runter, weil es scheint richtig rutschig zu sein. War ich genau, Mallorca-Challenge früher immer nur in so spanischen auf so spanischen Streams oder in so einer Zusammenfassung worden.
Stimmt.
Mit so viel so stationären Kameras. Da sind die immer so von A nach B gefahren, so ein bisschen von der Seite gefilmt, sind weitergefahren. Aber jetzt kannst du es endlich mal richtig gucken, dank Discovery Plus.
Und diese Rennen machen ja richtig Spaß. Sturz. Okay, live
erzählt. Die Rennen machen ja richtig Spaß. Oh, da ist ein Q36.5-Fahrer weggerutscht. Das war zu erwarten auf der Abfahrt.
Erstmal zur Abfahrt. Nee, die Rennen machen ja auch wirklich Spaß zum Zuschauen, weil es ist keine Rundfahrt, es sind mehrere Eintagesrennen, das heißt, es ist jeden Tag sind die Karten neu gemischt, du musst nicht auf GC fahren.
Die melden genau dann 13 Fahrer da und können halt austauschen,
ja,
die
genau.
lustig sind, ansonsten fahren die Jungs halt trainieren.
Also. Genau, das ist halt, genau, die fahren halt Rennen oder halt dann trainieren oder halt trainieren halt im Rennen und deswegen hast du diese schöne Hau-drauf-Mentalität, dann noch diese welligen Klassiker-Profile, die du halt da hast, da gibt es immer so schöne Solo-Aktionen oder halt Gruppenaktionen dann im Finale.
Ja, also ich kann nur sagen, guckt euch die Abfahrt mal an. Ist auf jeden Fall nicht schnell. Ist auf jeden Fall sau langsam. Also Mallorca haben wir, ich habe hier noch jede Menge so kleine Themen. Ich finde immer witzig diese Early-Season-Ergebnisse. Da fliegen immer so ein paar Leute so richtig krass.
Mhm.
Und dann ist es genau dieses, wie ordnet man das ein? Also wenn du jetzt sagst, Morgado und Christen, ich glaube, die fliegen auch noch die ganze Saison.
Ja.
Da gibt es aber so ein paar andere Leute, wo du denkst, oh ja, nicht schlecht. Und dann ist immer die Frage, wie timen die das? Mhm. Also von der Form her. Mhm. Weil du hast auch vor 2 Jahren so einen Kobe Gosens gehabt, von Intermarché 2 Dinger gewonnen auf Mallorca, glaube ich.
Ja, aber auch wie?
Und genau, auch ultra stark.
Ja.
Und dann kam so den Rest der Saison gar nicht mehr so viel.
Ja.
Ist natürlich schön, wenn du da so 2 Etappen gewinnst und brauchst auch nicht mehr so viel gewinnen, aber wäre natürlich cooler, wenn du halt das Niveau halt durchhalten kannst.
Ja. Hast du denn gerade jemanden im Kopf, wo du jetzt einfach nur
dieses Jahr?
Ja, also so hypothetischen Raum stellst, zeigt gerade guten Flex, aber wird nicht lange so sein?
Muss ich jetzt mal so ein bisschen nachgucken, aber gib mir so ein paar Minuten, dann kann ich dir was sagen. Also es gibt ja schon so ein paar, halt hauptsächlich so diese spanischen Pro-Teams.
Ja, ja.
Die haben dann da Fahrer drin und denkst so, ja, okay, aber mal gucken.
Ja.
Die haben dann ungefähr gefühlt das ganze Jahr das gleiche Niveau, aber andere, die ziehen halt krass nach. Oder was man jetzt bei der Saudi-Tour zum Beispiel sehen kann, ist mir aufgefallen, Stefan de Bott, Südafrikaner, World Tour gefahren für 5, 6 Jahre, jetzt beim chinesischen Conti-Team oder irgendeinem Conti-Team, wird da 5. auf der ersten Bergankunft.
Ja, ja.
Da denkst du dir halt auch so, okay, ist das jetzt das erste Mal, dass er frei fahren kann für sich? Hilft das dann so viel? Hat er jetzt einfach seine Form komplett anders getimt, dass er weiß, ich fahre ein paar Rennen, die im Fernsehen zu sehen sind, die auf höherem Niveau sind, da muss ich halt performen und dann gehst du halt da rein und es ist Januar und du hast halt Top-Shape.
Strecke ist auch nicht so schwer.
Also, ja.
Das ist so ein bisschen wie amerikanischen Rennen, es ist sehr einfach, nach vorne zu kommen.
Ja, und jetzt hast du hier so, so ein André Ponoma zum Beispiel, der U19-Europameister wird 2019 und dann irgendwie nie so richtig eingeschlagen ist. Er kommt dann so mit der ersten Gruppe mal an bei so einer Trofeo Calvia. Gut, die war auch relativ groß. Emanuel Buchmann kassiert 3 Minuten 31. Der macht's anders. Der will nämlich zur coolen Tour de France fahren mit Cofidis, damit die coole Stimmung da ist.
Ich möchte jetzt aktuell bewusst ein bisschen underraten.
Erik
Antonio Fangundez von Burgos fährt Burgos hinter
Beace.
Ja, genau, Burgas.
Ja, da sind halt genauso so ein paar Kandidaten.
Ja.
Was du auch krass beobachten kannst, finde ich, ist XDS Astana sprintet immer mit 7 Leuten und versucht halt mit möglichst vielen Leuten in die Punkte zu kommen, weil das jetzt die Taktik für das Jahr ist, irgendwie zu gucken, dass man viele Leute mit UCI-Punkten hat.
Stimmt.
Das ist mir nur immer wieder, ich finde es wieder lustig am Anfang der Saison, da hast du immer so ein paar Jungs, die richtig krass in Form sind und die dann und irgendwann, wenn die anderen Leute ihre Schritte gehen, einfach nicht mehr. Ich frage mich auch, ob das ist wahrscheinlich nicht der Fall, aber es hängt natürlich auch mit Höhentrainingslagern und all so einem Zeug zusammen.
Oder die Australier, die in Australien sind.
Die zum Beispiel auch, ja.
Das hast du auch schon gesagt. Wie viel ist es wert? Also am Ende schon viel.
Stimmt, hatten wir letzte Woche tatsächlich ein ähnliches Thema.
Hast du schon in den Raum geworfen. These, Sam Welsford macht heute dieses Jahr nicht mehr als das. Apropos Australien, Triple T.
Der gute Überleitung, herrlich.
Ja, hat performt, ist aufs Podium gefahren bei Surf Coast Classic.
Surf Coast Classic. Leider habe ich noch keinen, konnte man nicht gucken.
Konnte man nicht gucken, habe ich auch
gesagt. Soll aber ein geiles Rennen gewesen sein, weil wenn ich mir einfach nur den Post angucke von Lidl Track, siehst du erst so eine Zehnergruppe mit Tim drin, wo es so ausschaut, als hätten die jetzt richtig Krawall gemacht. Dann aber Ende war es ein Massensprint. Irgendwie waren es, ich habe Tim gefragt, er meinte, waren erst irgendwie so 40 Leute, dann haben sie sich nochmal eine kleine Gruppe. Ja, okay. Er meinte, der Start war recht unangenehm, musste erstmal 10 Minuten 4:30 fahren. und er meinte so, zum, wenn du es angucken könntest als Radrennen im Fernsehen, wäre es ein geiles Rennen gewesen.
Ah, okay. Ja, cool.
Da Tobias Lund Andersen gewinnt.
Ja.
Vor Sam Welsford.
Siehst du, es gibt.
Ja, wollte ich gerade auch sagen, aber ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der Welsford herkam.
Sehen wir jetzt beim Cadel Evans Great Ocean Road Race.
Ja, ich glaube, das wird kein Sam Welsford sein.
Das ist, sind ein bisschen Hügel dabei, ne?
Ja, yeah, da ist immer so ein Anstieg drin, der ist knapp, boah, eine Minute 30 lang, würde ich jetzt mal einfach schätzen. Ja,
das wird schwer.
Das wird schwer für den Sam Welsford, aber wenn er da mitkommt, dann hat er.
Dann wird es auch schwer für die anderen.
Ja, und dann hat er auch einen Schritt gemacht.
Ja.
Weil Sam Welsford ist so der Prototyp-Sprinter, wo du sagst, boah, wenn da der Asphalt aus der falschen Richtung kommt, dann ist schnell mal Ende.
Du musst aber bis zum Ziel tragen. Dann, also These in den Raum gestellt, wir sehen am Wochenende beim Cadel Evans Great Ocean Race, ob dieses Jahr Sam Welsford was kann oder nicht.
Ich glaube, das ist eine schwierige These. Ich weiß gar nicht, ob er startet. Ich weiß auch gar nicht, ob er startet, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht startet er auch gar nicht. Und selbst wenn, dann kann er ja immer noch Frühform haben.
alles in den Raum gestellt, bloß nicht in Sam Welsford zu gut zu reden.
Nee, also, dann noch interessant. Adam Hatherley von Jake Walula, Mountainbiker, fährt richtig gut bei der Saudi-Tour, fährt sein erstes Jahr in der World Tour, ist letztes Jahr oder vor 2 Jahren noch im IF Nippo Development Team gefahren, dann nochmal für ein Club-Team und ist jetzt Dritter und Zweiter geworden auf den Etappen und gestern im Massensprint 15. Also auch gar nicht so schlecht.
Der hält einfach rein.
28 Jahre alt, so typische Mountainbiker-Statur, würde ich sagen, 62 Kilo, 1,78. Und ich bin mal gespannt, der scheint sich relativ schnell akklimatisiert zu haben hier in dem Bereich Straßenrennfahren. Mhm. Hat 2 Jahre bekommen bei Jayco Alula und könnte vielleicht eine kleine Überraschung werden.
Bei Pro Cycling Stats steht, dass er Strade fährt. Finde ich gar nicht so uninteressant.
Vielleicht hilft ihm das bei der Saudi auch mit dem ganzen Sand als Mountainbiker. Die sind da gestern auch wieder gestartet auf so einer Sandstraße.
Sandstraße.
Ja.
Da sind die Gravel-Weltmeisterschaften 20.
Sind?
In 2028.
Ey, wahnsinnig gute Überleitung.
Sind in Alula, also wirklich in der Ecke.
Wahnsinnig gute Überleitung. Ich wollte nämlich noch die WM ansprechen in Ruanda, wo es jetzt schon irgendwie so ein bisschen am Bröckeln ist, weil immer mehr Teams den Start absagen. Also ich glaube, die Niederländer fahren nur mit den Elite-Teams und ohne die U23er.
Okay.
Relativ viele Profis sagen auch, ja, sie wissen nicht, ob sie die WM fahren, weil du auch relativ viele Impfungen und sowas brauchst dafür. Ja, okay. Also und ich dachte so, ja, irgendwie ist logisch. Auf der anderen Seite habe ich in einem anderen Podcast gehört, das gebe ich jetzt auch nur wieder, das sind nicht meine Gedanken, aber es ist eigentlich total unfair, weil jedes Jahr kommen die Australier, die Amerikaner, die afrikanischen Staaten, die asiatischen Staaten, kommen alle nach Europa, um deine WM zu fahren. Ist die einmal woanders? Und alle auch so, nö, das können wir uns nicht leisten.
Ja.
Ist natürlich auch ein Unterschied manchmal, also oft haben ein niederländischer Verband, bringt ja viel mehr Sportlerinnen und Sportler mit, oftmals als ein afrikanischer Verband, aber trotzdem sollten diese Verbände auch ein bisschen besser gebackt sein finanziell.
Ja, und auch diese, vielleicht auch, ich meine, man muss sagen, wenn jetzt die Nachwuchsfahrer nicht mitnehmen, eine Weltmeisterschaft ist gerade für diese Athleten mit das wichtigste Real.
Ein krasses Sprungbrett, das ganze Jahr.
Genau, ein krasses Sprungbrett. Für die Profi-Athleten.
Die denken sich so, toll, so ein Tibor Del Grosso, der im Cross richtig fliegt, auf der Straße wird der auch richtig gut sein. Der denkt sich so, ja, ich wollte doch eigentlich Weltmeister werden dieses Jahr.
Ja, und für die Profis ist es ein geiles, also definitiv gut, aber es gibt genug andere Rennen, die sogar bei der WM einfach ebenbürtig ist, muss man aber ganz sagen. Und für die Nachwuchsfahrer gibt es nur das eigentlich. Oder halt die Lavinia, aber letztendlich hast du da nicht sonst so viele Möglichkeiten und das ist echt ein bisschen schade. Und wie du schon sagtest, so ein Land lebt auch, oder wenn du sowas ausrichtest, soll ein großes Veranstaltungsfest eine ganze Woche darauf, 10 Tage rausgebaut werden. So, in Ruanda geht es wahrscheinlich voll ab dann, wenn da die WM stattfindet. Ich glaube, das ist ein richtig geiler.
Das ist einfach zu gefährlich, weil da zu viele Bini-Fans dann aus Eritrea rüberkommen. Also, als ich in Zürich war, waren da schon gefühlt 20.000?
Das ist irre, ne?
Das war geisteskrank. Und wenn das dann noch näher an Eritrea dran ist, wo du auch eine extreme Radsportkultur hast, ohne dass ich jetzt genau sagen kann, wie nah es an Eritrea dran ist, da fehlt mir das geografische Wissen. Da
würde ich jetzt auf Glatteis begeben, kommen wir mal Kilometerzahl raus.
Ich würde jetzt nicht behaupten,
das sind ja so 12 Kilometer.
Ich würde jetzt nicht behaupten unbedingt, dass es ein Nachbarland ist, da fehlt mir echtes Wissen für. Kann aber gut sein. Dann habe ich noch zwei Technik-Nachrichten, weil wir ja so technisch interessiert sind. Ich habe gehört, die Shimano Sora und die Shimano Claris werden eingestampft.
Okay.
Die beiden untersten Gruppen von Shimano.
Ja.
Ich habe das lange nicht mehr gehört, muss ich sagen, diese Gruppennamen. Ich habe das Gefühl, mittlerweile werden viel mehr Räder mit einer maximal 105. Oder minimal mit einer 105er.
Ja. Vor allem die 105 mittlerweile auch, ist halt 12er auch, ne? 12er, 105
ist auch elektronisch. Ja, aber ja, ich glaube, genau. Die Sora und die Claris nicht. Und ich glaube, das sind einfach so Auslaufmodelle, die, wenn die halt jetzt noch mechanisch sind, dann.
Das ist immer nur dann, wenn du irgendeinen kleinen Versandhändler so hast, der so einen richtig, also einen ganz okayen, also, nein, also so einen ganz günstigen Preis für eigentlich ganz gutes Bike hat, dass er so einen Rahmen dann irgendwie in einer.
Ein teurer Rahmen mit einer.
Genau, ein teurer Rahmen mit der.
Mit einer neunfach
Saris.
Claris. Oder Sora.
Genau, meine ich ja.
Saris sind
diese
Ergometer.
Rollenhersteller. Übrigens, ja, rollen ja. Da nicht mal ansatzweise in der Nähe dran. Dazwischen ist noch Äthiopien und Uganda.
Okay. Das habe ich.
Also gut, dass du nicht gesagt hast.
Gut, dass ich nicht gesagt habe. Siehst du, ich weiß, wann ich mich auf dünnes Eis begebe. Dann noch die Meldung: Neues Powermeter von Body Rocket. Angeblich mit 0,1% Genauigkeit und 20 Messungen pro Sekunde ist ein Pedal-Powermeter.
Oh, das ist interessant. Pedal-Powermeter ist immer schwierig.
Genau, wollte ich gerade sagen. Klingt interessant, bis du das erste Mal aufsetzt.
Ja.
Dann misst der vielleicht nur noch zweimal die Sekunde. Aber auch da.
Oder halt dauerhaft.
Oder halt so dauerhaft.
Verbrungen.
Ja, ich denke mal, viele Pedal-Powermeter-Hersteller könnten uns da jetzt auch oder haben da ganz gute Argumente, warum das vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber ich glaube, das macht schon ein bisschen was aus, dieses Risiko. Und Montage natürlich auch mal so ein Thema. Wie montierst du das und wie kalibrierst du das Ding? Wie
stimmt, viel? Aber wenn es halt einfach ist in der Montage, ist sogar das am Ende bessere Powermeter. Also wenn du dann halt mehrere Bikes hast, Gravel, Straße, vielleicht Zeitfahrrad.
Ja, ja, aber wie fest du ziehst, macht das einen Unterschied, wie fest du das Ding anziehst?
Kannst du eigentlich nicht wenig vorstellen. Ob das, wie fest du es anziehst, glaube ich, macht weniger ein Problem als danach halt die genaue.
Und dünnes Eis, Lukas?
Na, das würde ich mir jetzt drauf vergeben sogar. wie du es vielleicht danach kalibrierst. So. Ja. Wenn es da gute Wege gibt, dann ist es auch, finde ich mal, für viele, die jetzt auch nicht die Möglichkeit haben, sich natürlich drei Bikes mit drei Powermeter auszustatten, die bessere Lösung, definitiv.
Ja. Dann noch eine letzte Meldung.
Du gehst aber heute durch.
Ich habe hier, ja, Lukas, wir haben hier viel vor. Du hast ja gesagt, wir möchten darüber sprechen, wenn das Training nicht klappt. Ineos Grenadiers baut das Development-Programm aus mit einem U19-Team. Das Team Hot Tubes aus den USA.
Okay,
Ist auch Magnus Sheffield gefahren, glaube ich. Ich glaube auch Brandon McNulty. Also es ist so eins der Top. Mhm. Nee, Brandon McNulty ist fürs Lux Development Team gefahren. Aber
also 19 USA und KT in Deutschland.
Genau. Logisch.
Klar.
Ja, ich meine, im Prinzip, es wird natürlich super schwer. Ich meine, das U19-Team, das kapiere ich jetzt nicht unbedingt, weil dieses U19-Team wird normalerweise jetzt nicht irgendwie einen großen U19-Rennkalender in Europa fahren.
Das ist halt, also U19 im amerikanischen Ausland.
Was fährst du da für ein Rennprogramm? Es sei denn, du stationierst die halt irgendwo in Europa und sagst, das Team Hot Tubes fährt einen europäischen Kalender, weil da kannst du ja mittlerweile auch richtig viel UCI-Rennen schon fahren.
Voll. Und das gab es ja damals auch schon, als ich gefahren bin und wir diese kleinen Rundfahrten in Frankfurt und sowas gefahren sind. Hast du immer die Nationalmannschaft oder die amerikanische Nationalmannschaft als Konkurrenz da gehabt. Die haben immer so ein bisschen durchgewechselt, aber am Ende muss man sagen, für so einen 17-Jährigen auch nicht so ganz einfach jetzt den Sommer in Europa zu verbringen.
Wir waren viel in Sittard.
Ja, genau. Stimmt, die sind dann mal, die sind da unterwegs und dann halt also Belgien, Holland stationiert und dann halt eigentlich fahren sie auch Belgien, Holland, Frankreich, Deutschland, bisschen Italien, auch alle Rennen, die so relevant sind. Das finde ich auch soweit cool so, aber in einem Alter, wo es jetzt auch nicht unbedingt so prima ist, wenn du halt das halbe Jahr in Europa bist, wenn das überhaupt umzusetzen ist, ne?
Ja, ist auf jeden Fall, wird interessant zu sehen, was die da für eine Idee haben, wie das Rennprogramm und sowas ausschaut.
Ja.
Es erscheint mir noch ein bisschen planlos, aber da sitzen normalerweise auch Leute, die sich Gedanken gemacht haben. Also.
Ja, klar. Und dadurch kannst du halt immer ausfiltern, so ein bisschen.
Was halt vielleicht früh eine Hand drauf oder einen Daumen drauf bei den amerikanischen Talenten.
Ja.
Die gehen dir wahrscheinlich nicht durchs Netz, weil die Anlaufstelle ist das Team Hot Tubes Und dann hast du vielleicht schon irgendwie eine Möglichkeit, die durch deine Development-Struktur zu führen.
Ja, prinzipiell auch ein gutes Sportsystem dort drüben, mit nachher dem College-System, was halt angebunden ist, also einfach mit der Sportförderung, die du halt da hast. Und großer Pool an möglichen Fahrern, die du nachher abgreifen kannst. Und ja. UAE vielleicht noch nicht komplett die Hand drauf.
Genau. So, irgendwie suchen die sich jetzt gerade ihre Nische und na, gucken, ob
alle
das
amerikanischen
klappt.
17- bis 18-Jährigen, dann filtern sie die besten VZ Max-Werte raus.
Die fahren aber eigentlich ganz geil, muss ich sagen, in Ineos gerade.
Ja,
doch. Hast du Wollanger Hill, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, schön Windkante aufgemacht.
Ja.
Und auch an der einen oder anderen Stelle habe ich das Gefühl, die fahren ganz gut als Einheit jetzt. Vielleicht haben die ganzen Veränderungen da auch was gebracht bei dem Team.
Wir hatten vorher, ich kann es so schön reingrätschen, wir hatten vorher nicht drüber gesprochen, aber hätten wir gesagt, wer könnte bei Wollanger Hill gewinnen? Ich hatte Narváez auf der Zunge als Tipp.
Ja.
Sah schon auch stark aus. Der war auch so ein bisschen wie jetzt Pidcock in Alula, war die ganze Zeit so, du konntest ihm ansehen, der hat noch was.
Der
hat noch was offen.
Ja, also ich meine, ich hätte, glaube ich, ihn nicht sofort als Ersten genannt, aber irgendwo da vorne.
Guten Dritter.
Guten
Antritt auch.
Guter Antritt auch. Aber Finn Fischer-Black, was hat der sich denn eigentlich gedacht? Haben wir darüber noch gar nicht gesprochen?
Haben wir gar nicht gesprochen, nee.
Das war wahrscheinlich dann am Samstag oder Sonntag.
Ja, ich glaube, der Samstag.
Ja, Junge, der kam von hinten mit Übergeschwindigkeit. Der dachte wahrscheinlich, der Berg ist dreimal so lang. Also, der ist ja sogar noch durch die Gruppe durchgefahren, um da. Also, ja, hätte das mal ein bisschen besser getimed.
Ja, das stimmt.
Ja.
Okay.
Let's go. Du hast dich hier einmal richtig gut vorbereitet, hast du gesagt. Jetzt müssen wir natürlich auch an das Thema rangehen.
Und weil Lennart gerade so die Messlatte noch höher schiebt. Wie immer eigentlich. Nein, also es ging so ein bisschen darum,
Bist du dienstags Rennen eigentlich gefahren?
Ja, die letzten zwei Wochen.
Ja, das lief alles nicht.
Ich war sehr zurückhaltend im Discord-Chat.
Ja.
Ich war sehr zurückhaltend in der Teamtaktik. War ich zurückhaltend.
Hast du schon direkt gemerkt am Anfang?
Ja, also beim Einfahren schon so, Und dann gibt es dann Momente, dann kippt das Ganze wieder, dann geht's halt. Aber jetzt auch am letzten Dienstag, ich war soweit, ich war auch nicht ganz so früh drauf auf der Rolle wie sonst, eingefahren, ein bisschen Programm losgelegt und direkt schon gemerkt, das wird nichts. Nach der Hälfte des Rennens, ich war auch wirklich, also wir sind weniger in der A-Kategorie gerade. Fahr mal mehr wieder Swift-Rennen bitte. Dann, wenn du größeres Feld bist.
Ich?
Nee, du nicht, aber generell.
Ich komme nicht rein in die A-Kategorie.
Von mir, doch, ich brauche mal schlechtere A-Fahrer. Ich bin der schlechteste A-Fahrer.
Ja, aber Lukas, ich kann auch nicht schnell genug fahren, um da reinzukommen.
Mir reizt aus, wenn mehr Leute da sind. Das Problem ist, bei so einem 14-Mann-A-Feld, wenn alle schnell fahren, hast du halt nur Single-Line. Und das bedeutet halt, du hast keinen Windschatten.
Das tut weh.
Das tut richtig weh. Und dann ging es halt Nyokio All-Nighter.
Ja, also ich sag mal so, für die Strecken bist du ja auch gerade verantwortlich, ne?
Ja. Flach, bis der Anstieg losging. Ich habe es nicht mal bis zum Anstieg geschafft. Ich bin auf der Flachen einfach abgefallen. Krass. In der ruhigen Phase.
Ja.
Ich merke halt so ein bisschen, dass die Laktat, also das ist nicht, die Belastung nicht mehr gut vertrage. Also ich kann das nicht gut abbauen gerade. Und war auch wirklich, ich bin das Rennen zu Ende gefahren. Noch maximal 120 Sekunden danach weitergerollt und einfach Kabel aus. 19.38 Uhr war ich schon wieder vom Rad runter.
Warum?
Ja, frustriert.
Frustriert.
Ich hab keinen Bock. Mir taten die Beine einfach nur weh und dachte mir so, nee, weißt du was, nee. Ich dann so runter mit so einer frustrierten Haltung ging runter und dann stand ich da, das war so wie mit Kreislauf. Weil gerade noch so aus dem Rennen und dann stand
guckst
ich da mit
so drauf, denken sie so, 48 Minuten, 23 Sekunden Einheit.
Ja. Ich war auch einfach direkt, der Puls war auch direkt wieder unten. Ich konnte direkt wieder Nasenatmung, ich war gar nicht so am Nachschnaufen. Ja. Ich war so, boah, ja gut, dann war es dann nichts.
Woran hatte ich gelegen?
Und das ist die Frage. Und zwar, hatte ich mich damit mal ein bisschen beschäftigt und mal zu gucken, was sind so die Limitatoren für Training und Trainingsumsetzung. Und vielleicht kennt der eine oder auch das Gefühl so ein bisschen, wie das ist, wenn man, ja, wie so limitiert und reguliert ist, dass es da, wenn der Puls nicht richtig hochgeht, so eine Art, ja nicht komplett schon Overreaching oder Übertraining, aber einfach mal temporär, das will ich, klemmt. Wir hatten das vor einem guten Jahr auch mal, dieses, was ist, wenn die Beine klemmen? Und deswegen heute auch so ein bisschen, was ist, wenn sie mal so einen Trainingseinheit in den Sand setzt? Wie soll ich reagieren? Wie soll es dann halt weitermachen?
Ja. Also bei dir war es ja physiologisch.
Ja, da kommt ein paar
Dinge zusammen. Was sich dann in psychologisch ausweitet, wenn man krachen geht. Aber was hast du gespürt? Also, was war das Problem?
Ich habe gespürt, dass ich kann es ja nicht messen, ich kann es nicht sehen. Also die VO2 wahrscheinlich gar nicht richtig hochgebracht habe.
Okay, was hast du gespürt, Lukas?
Ich habe meine VO2 nicht gespürt.
Nee, sag mal, also hast du das Gefühl gehabt, da kam nicht. Also ich kenne verschiedenste Formen von, wenn es nicht läuft, gibt es, es läuft muskulär nicht. Mhm. Das ist, wenn ich mich einfach nicht richtig wohl auf dem Rad fühle. Weißt du, da hast du irgendwie, ich bin ja da sowieso relativ sensitiv, du ja auch eher. Mhm. mit einem Bein, was manchmal nicht so richtig funktioniert, dann sitzt du ein bisschen falsch, hast irgendwas falsch gemacht, das merkst du sofort.
Ja.
Und manchmal merkst du es auch in beiden Beinen, dann weißt du, da hast du wirklich einen richtigen Scheißtag. Das ist muskulär, manchmal fühlst du dich einfach schlapp, manchmal hast du das Gefühl, du trittst feste und da stehen viel zu wenig Watt, wie ich das einmal irgendwie beschrieben habe vor drei, vier Monaten. Ja, vor zwei, drei Monaten, als wir mal in die Eifel gefahren sind und ich meinte nach dem Krafttraining, ich bin gefühlt nur mit meinem Aeroben, mit meiner Slow-Twitch-Muskulatur gefahren und die war nicht groß.
Ich würde sagen, eine Kombination aus beiden. Ich hatte nur gefühlt so wenig Power-Output wie bei dir, dein Slow-Twitch-Tag, nur gleichzeitig tat es weh. Das ist dann unangenehm.
Ja.
Ne, das ist dann so, du kennst ja auch den Moment, wenn es halt am Anfang zwickt so und irgendwann löst sich das Ganze mal und dann hast du ein bisschen mehr Spielraum, ich kann an und aus mal zuschalten. Und das war, du kannst dir nicht vorstellen, wie häufig ich ausgeklickt habe und mal zwischendurch versucht habe, das Bein auszuschütteln, irgendwas mal zu lösen und so. Aber es wurde dann gar nicht besser. Obwohl wir 220 Watt auf der Uhr haben, wurde es dann nicht besser.
Ja.
Und wenn du merkst, dass das auch bleibt und diese 5 Minuten, 6 Minuten, die ins Land gehen, wo wir gerade nicht uns voll durchweg die Birne zu attackieren, dass es dann da nicht besser wird, weißt du genau, wie es sich gleich anfühlen wird, wenn es dann wieder losgeht.
Es ist ein unschönes Gefühl. Ich habe das beim Laufen häufig, aber da ist es auch oft so, dass es sich dann löst. Also die ersten 10 Minuten, am Anfang, die ersten 2, 3 Minuten ist so, alles top. Dann kommt so eine Phase, wie zieht das jetzt an der und der Muskulatur und dann zack, kommst du in deinen Rhythmus, in deinen Modus.
Genau das. Und da war es irgendwie so durchweg am Klemmen. Was interessant war, weil es ist nicht gerade per se so, an dem Wochenende davor, ich bin samstags, ich war Freitag und Sonntag laufen, easy, also wirklich ganz entspannt, wie 125er Puls laufen, ganz gut gerade. Und ich war Samstag, bin ich Swift-Rennen gefahren. Ich habe bei einem größeren Rennen in der B-Kategorie gewonnen. Zum ersten Mal seit längerem. War ein Chase Race, kann ich mal in Zukunft erzählen. Und wollte mal ein Video vielleicht auch ausmachen, wie das Ganze funktioniert hat. Und da war es richtig gut. So, da war es überhaupt nicht so gut. Da hatte ich voll dieses Potenzial, hochfahren, runterfahren.
Und das war halt so ein Chase Race ist auch erstmal kontrolliert hinterherfahren, ohne All-Out zu fahren. Und das liegt dir ja viel besser.
Ja, aber dann war es halt Richmond-Kurs. Und dann hast du wieder halt diese kurzen Hügel, die wohl doch wieder 10 Watt pro Kilo hochknallen.
Okay,
aber dann hatte ich
ein Chase Race eigentlich aber auch total doof.
Ja, Chase Race ist einfach nur, du wartest irgendwann, bis das Feld von hinten kommt, wenn du B startest. Und dann musst du gucken, dass du da. Das ist, wenn du rund in Refrad fährst als Amateurfahrer, wartest, bis die Elite kommt und sneakst sich dann die Elite rein, hoffst, dass du vorne mit reinziehst.
Ja, okay. Ja, also da ging es gut.
Da ging es richtig gut. Ging es dann nicht mehr.
Und jetzt nicht mehr, okay.
Ja.
Das heißt, deine Vermutung
ist so ein bisschen. Ja, jetzt kommen verschiedene Faktoren. Zentral nervliche Hemmung, dass du die Muskulatur nicht richtig ansteuern kannst. Das sind so Sachen, die man zum Beispiel auch sehen kann, wenn du in so eine Art Overreaching gerätst. Also wenn du quasi chronisch merkst, du kommst gar nicht mehr, du kriegst die Leistung nicht mehr aufs Pedal generiert, um wirklich richtig die Motor hochzufahren, die VO2 hochzufahren und die Atmung auch hochzufahren. Der Puls geht auch gar nicht hoch. Das kann über die lange Sicht hinweg eine chronische Ermüdung sein. Das kann aber auch mit so etwas wie, ich will nicht jetzt sagen, dass es deutlich mehr Stress war als sonst oder sowas, aber psychische Belastung im Sinne von, du hast vielleicht am Tag viel irgendwie andere Aufgaben gemacht oder dein Körper war einfach nicht gerade bereit dafür, zeigt auch, dass es Korrelationen gibt zwischen dieser Belastung, die du am Tag ansammelst und zum Beispiel einer Time-Trial-Performance. Wir ziehen hier eine Studie zum Beispiel von Martin et al. Aus dem Jahr 2016. Geht es so ein bisschen darum, über eine Mental Fatigue auf Rad-Performance und das auch im Vergleich zu Amateur- und professionellen Radfahrern und hat festgestellt, dass Profis besser mit dieser Mental Fatigue zurechtkommen als Amateurfahrer, wenn es jetzt zum Beispiel diese 30-Minuten-Power ging.
Ja.
Die haben bewusst eine Aufgabe bekommen, wo sie der nennt sich Mental Exhaustion Test, dass du halt wirklich so ein paar Aufgaben konzentriert machen musst, so, dann wirst du ein bisschen mental fatigued und du siehst dann schon, dass dass die Amateurfahrer halt deutlich mehr Leistung verlieren, zum Beispiel als die Profis. So, am Ende verlieren die halt trotzdem, auch die Profis verlieren dann, teilweise Leistung, aber nicht signifikant in der Gruppe.
Ja, ich finde es auch, bei mir ist es tagesformabhängig eigentlich, ob mich ein stressiger Arbeitstag zum Beispiel in einem Swift-Rennen jetzt behindert, sag ich mal. An einigen Tagen denkst du dir so, kann aber dann natürlich auch daran liegen, dass wenn du einen Arbeitstag hast, dass es nicht unbedingt die Mental Fatigue ist, sondern dass es am Ende auch das Ganze drumherum ist. So, bereite ich mich vor? Wann habe ich das letzte Mal gegessen? Habe ich genug getrunken?
Ja.
Das ist ja auch sowas, was da mega mit reinspielt. Also du hast natürlich einmal die Sache, du hast gerade angesprochen, du hast Belastung des zentralen Nervensystems, dann Glykogenunterversorgung. Du steigst auf die Rolle und hast Mittag gegessen um 13:30 oder sowas und willst um 19:30 dann mit vollen Speichern, nachdem du am Tag vorher vielleicht noch laufen warst oder sowas, auf einmal ein Rennen fahren. Geht halt nicht.
Ich habe ja schon mal gesprochen, dass ich sehr gerne mal eher auf die Rolle gehe, deutlich eher. Dann ging es auch wirklich ganz gerne um 6 dann auf der Rolle, fahre so eine Stunde, erstmal so 3 Viertelstunden ganz, ganz easy, bevor ich irgendwas tue. Dann ein paar Warm-up 30 oder sowas, dann fährst du das Rennen, dann fährst du ein bisschen aus, dann bist du mal bei 2 Stunden, das finde ich mal sehr angenehm. Aber hast du schon mal 1 Stunde weggearbeitet, was wiederum noch 1 Stunde on top setzt zwischen dem Zeitraum Mittagessen und Rennen, bist dann schnell bei 5-6 Stunden, wenn du nicht zwischendurch was gefuelt hast. So, und du bist meistens, du hast was in der Flasche, aber meistens machst du nicht in der 1. Stunde das Gel, so, sondern vielleicht noch kurz davor, aber wenn überhaupt.
Und normal, dann, bestenfalls 1/2 Stunde vorher ein Riegel.
Ja, oder so, genau. Das sind diese Parameter, wo ich jetzt die Leute auf aufmerksam machen möchte, die ihr mit beeinflussen könnt, vor allem auch sowas wie Dehydrierung. Versucht diese schlechten Tage, diese Tage, was ist, wenn das Training nicht gut funktioniert, so zu minimieren, indem ihr die Vorbereitung, die Nachbereitung, vor allem die Vorbereitung des Trainings, deutlich besser macht.
Das ist nicht diese Zufall. Schlechten Tage merkst du ja auch nicht mehr vorher. Also ich würde eigentlich immer gucken, dass man ein Bewusstsein dafür hat, was man da jetzt gleich brauchen wird.
Ja.
Also ich trinke zum Beispiel den Tag über viel zu wenig. Das heißt,
das ist auch,
normalerweise müsste ich da auch mal schauen.
Ja.
Im besten Fall würde ich sagen, sollte ich 1 Stunde vorher eine Flasche Slow Carb trinken. Mit einem Slow Release in Kohlenhydrat, was am Ende,
Flüssigkeit vor allem.
Was einfach zu nicht zu einem Anstieg des Insulinspiegels führt, aber du kriegst trotzdem halt, je nachdem wie viel du in die Flasche machst, 40, 50 Gramm an Kohlenhydraten rein.
Ja.
Und das wäre eigentlich die beste, wenn du das richtig ernst meinst, so Swift Racing, dann ist noch ein Riegel dazu. Ich teste das, ich habe es gerade richtig gut, ich habe relativ viele Testriegel von verschiedenen neuen. Da muss ich eh immer testen und meine Bewertung aufschreiben. Dann kann ich das immer dann in den Tagen machen, wo ich dann weiß, ich fahre jetzt gleich noch ein Swift-Rennen oder so.
Ja, das stimmt. Das ist, also, das möchte ich auch ein bisschen auf aufmerksam machen, weil als Coach-Sicht habe ich auch häufiger mal diesen Moment, yo, ich fühle mich, ich weiß nicht, was los ist, irgendwie konnte ich gar nicht performen. So, jetzt mal Regel Nummer 1 erstmal. Wenn ihr, unabhängig von einem Swift-Rennen, wo es da wirklich um diese Renndynamik geht und Spaß und auch Training, Laktatkinetik und so weiter, am Ende ist der, also das Rennen ist ja dann zu Ende so und hast vielleicht ein Ergebnis und sowas und wenn es nicht klappt, dann ist es halt nicht so schlimm, ist halt nicht so wichtig. Aber manche sind ja nicht im Rennen unterwegs, sondern machen Hit-Training und die haben jetzt eine konkrete Vorgabe, 4x8 Minuten bei XY Prozent deiner FTP. So.
Ja.
Diese Intensität will auch erreicht werden, das habe ich ja schon mal gesagt und kann das auch mit einer Studie aus 24 nochmal nachschmeißen hier. Odden et al., Ronis hat auch hier mit dabei, da habe ich ja schon mal hier zitiert, ich sage es trotzdem nochmal. The higher the fraction of maximal oxygen uptake is during interval training, the greater is the cycling performance gain. Also dieser Satz sagt die Studie schon, ne? Also erstmal, je höher die Fraktion der Ausschöpfung insgesamt, 1% deiner VO2 Max, desto größer ist die Anpassungseffekt auf deiner VO2 Max. Also die Intensität will erbracht werden. Und dann haben sie hier nochmal quasi zu einem der ersten, der wenigen Studien, die wirklich diese 90% der VO2 Max auch nachweisen und nachlegen und nachher gesehen haben, okay, wenn du die High-Percent VO2-Max-Intervalle erreichst, also wirklich viel VO2 erreichen kannst, hast du größere Anpassungen. Und wenn man das als, als Faktor korreliert mit der Anpassung der VO2 Max, sieht man halt, okay, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen denjenigen, die intensiver in ihrer Prozent VO2 Max im Training reinkamen, bestimmt durch die Leistung, die werden auch am ehesten mehr Anpassung der VO2 Max generieren.
Das heißt, es ist ein richtiger Schuss ins Bein. Wenn du den ganzen Tag über nicht genug isst, dann auf deine 4x8 Minuten, in deine 4x8 Minuten Einheit reingehst, am Ende dann deine, wenn du 10 Watt mehr fahren könntest.
Ja, genau. Wenn es daran liegt, dann genau.
Dann, und das dann einfach nur durch Underfueling ist halt einfach richtig bitter.
Ja, ich will nicht abschreiben, dass irgendwie so ein stressiger Arbeitstag stark da Einfluss nimmt und so und das manchmal einfach so ist, wie es ist. Mein Gott, dann ist es so. Und dass nicht jeder Tag im Arbeitsleben auch dafür geeignet ist, abends noch ein Hit-Intervall zu fahren und Swift-Rennen. Wenn das nicht geht, dann quatsch mit eurem Coach oder plan es selber für dich nochmal ein bisschen an. Dafür sind wir als Coaches ja auch da und dafür ist bei uns auch im Coaching die schnelle Anpassung da, wenn die Athleten uns schreiben, yo, heute wird ein langer Arbeitstag und ich fühle mich auch nicht so ideal.
Die höchste Frequenz der Nachrichten wahrscheinlich so gegen 16.30 Uhr bis 18 Uhr.
Ja.
Immer Alarm, Alarm, ich will dann und dann auf die Rolle.
Ja, genau.
Gut, dass die da in den Schichten so arbeiten und so fix sind im Antworten.
Genau, wir sind halt direkt da in der WhatsApp-Gruppe und ich sag mal so, eigentlich
gibt komm es...
Komm in die Gruppe. Und ich sag dir so, nie gibt es wirklich die Entscheidung vom Coach zu sagen, ist mir scheißegal, probier es aus, hau drauf. Weil im Ende wissen wir, wenn der Athlet loslegt und fängt das Training an und es funktioniert und es geht voll in die Hose, habe ich meistens noch einen Trainingstag verloren, eine Motivation beim Athleten so ein bisschen verloren. Das ist nicht so geil. Und wenn der Athlet einfach selber loslegt und dann passiert das, ja mein Gott, dann ist es manchmal so. Siehst du immer so schön, das sind dramatischen Powerfights, ein 40-20er. Siehst du noch den ersten Satz und dann geht er noch so eben. Der zweite Satz, da siehst du, die Trittfrequenz fällt schon ab Wiederholung 3 voll ab. Und dann siehst du mal so in diesem
Im Hinterkopf läuft schon diese Enya-Musik.
Ja, genau. Auf einmal siehst du auch in Slow-Mo alles.
Genau.
Du siehst den ersten abfallenden Powerfall, dann nochmal dieses Hau-Ruck-Ding, dann geht das nochmal hoch. Dann hast du manchmal, wenn die Leute im Steigungsmodus fahren.
Sie aufgestanden.
Ja, genau, aufgestanden, hast du so einen kleinen Peak. Dann hast du aber eine erweiterte Pause, so nach dem Motto, ich fahre jetzt mal eine Minute, atme mal durch, machst dann nochmal.
Was vollkommen richtig ist.
Voll. Kommen wir gleich mal zu. Und versuchst dann nochmal und dann siehst du wieder 1-2 und Abbruch.
Wieder so Liegestütz machst oder dann einfach nicht mehr hochkommst.
Ja, du kannst aber zusehen. Oh, nee. Ja. Und das Schönste, also. Ey, wer dann manche Athleten irgendwie noch eine Stunde locker lit drauf oder so, um das Umfang zu machen, und manche diese wirklich so zack, 2 Minuten später, Ende.
Ja, genau, das ist
auch kein Kommentar in Einheit.
Wie bei dir?
Ja. Du kannst dir eigentlich vorstellen, wie der auch. Ich bin auch Dienstag mit Beinen vom Rad gegangen. Ich hatte ja echt richtig Kreislauf danach. Ey, solche Klötze, das tat beim Duschen noch weh.
Ja, boah. Ja. Hab ich dir schon ein paar Mal erzählt, eins meiner ersten Swift-Rennen, da saß ich an Weihnachten in der Kirche und ich dachte, der Herr will mich holen. Ich hatte so krasse Schmerzen in der Muskulatur, also im linken Bein auch, weil das diese Dynamik noch war, von den ersten Swift-Rennen, wo du im Prinzip 5 Minuten All-Out gefahren bist und danach einfach noch weiter gefahren bist. Ich habe mich so aus dem Leben geschossen. Ich hing da, ich dachte so, Alter, ich kann nicht mehr.
Du warst aber auch bereit, nimm mich zu dir.
Ja, also in dem Moment habe ich auch gesagt, alles klar, erlöse mich von den Schmerzen. Das war echt krass.
Also, ja, genau. Und um nochmal auf die Effektivität des Trainings zurückzukommen, wenn euch sowas passiert, mein Gott, das kann ja mal passieren, ne? Aber wenn das regelmäßig passiert, dann müsst ihr was ändern.
Ja, müsst ihr was ändern, ja.
Dann musst du was tun.
Also nochmal, um das strukturiert hier anzugehen, was ist, wenn ich die Beine nicht habe? So, dann gibt es, wenn ich die Beine nicht habe, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten.
Du kannst ja temporär nicht haben und wirklich nicht haben.
Du kannst sie, genau. Wenn du sie temporär nicht hast und du hast jetzt irgendwie eine Hit-Session, dann ist die Frage, wie hole ich noch das meiste raus aus der Geschichte? Also fahre ich dann, wenn ich jetzt 4x8 Minuten habe, reduziere ich dann auf 4x6, versuche ich irgendwie mit den Wattzahlen so ein bisschen runterzugehen. Ja. Was ist der Ansatz? Es kommt wahrscheinlich aufs Training an.
Es kommt aufs Ja und Nein. Also irgendwie wollen wir auch da über die Dauer hinweg, über die Intensität, die wir aufrechthalten, dieses Ungleichgewicht haben und dann geht die V2 halt hoch. Dafür sind die 4x8 Minuten gedacht und du willst sie aber auch irgendwo diese 4x8 Minuten machen. Das ist wichtig. Seiler hat ja damals, Steven Seiler, die Originalstudie dazu gemacht. Und die Aufgabe war ISO-Effort, Highest Power Output. Also ISO-Effort, gleichbleibende Leistung, die du halt dann erbringst. Nicht erste richtig geil, die letzten Kacke, sondern ISO-Effort und dann wirklich maximalen Power Output. In Summe kam dann im Mittel bei 90% der maximalen Herzfrequenz raus, als Beispiel. Bei 4x4 waren es dann 94% der maximalen Herzfrequenz. Deswegen war es intensiver, aber die Zeit war geringer.
Ja.
Und bei 4x16 war es aber halt irgendwie 87-88% der Herzfrequenz. Und das reichte nicht so aus für die Anpassung, wo wir jetzt gerade die eine Ronestadt, die Otten-Studie gerade zitiert hatten. Das heißt, du willst erstmal die Leistung über die Dauer erbringen. Ich bin ja letztens ein 4x8-Minuten- Intervalltraining gefahren, habe es auch genauso genannt. Ich habe es genannt von eigenen Medizinkosten, weil ich ziehe das so immer so entspannt wöchentlich so in diese Einheit, diese Wochen rein.
Und das noch.
Und das noch. Und das geht auch schon noch.
Viel Spaß damit.
Ja, manchmal machst du es einfach so auch so ein bisschen zu lasch. Dann machst du so, ja, ich will eine Hit.
Haben wir aber auch schon mal gesagt, so als Coach sitzt du manchmal da und je nachdem, wie es dir gerade selber geht.
Genau.
Da musst du dich nochmal echt dann disziplinieren und denken so, nein, okay.
Kurz
zurückgehen. Einfach rein rational rangehen und nicht so denken, so, oh, der Arme.
Ja, genau. Und manchmal bist du auch so, geht's dir halt gut, dann ziehst du es einfach mal so rein, weil du wolltest einen Hit-Tag und 4x8.
Lief gestern bei mir auch gut mit den 4x8, dann wird es bei dem auch gut gehen.
Und manchmal willst du halt, also 4x8 ist ein geiles Training, dann ziehst du also so rein, so richtig, so dieser Move, diese Maus, wie du so reinschiebst, was dahinter hängt.
Die große Bedeutung dann auf der anderen Seite, dass du so reinploppt, 4x8. Oh, shit.
Genau das. Panik für den ganzen Tag. Und ich bin sie halt selber gefahren, von eigener Medizin gekostet. Und ich habe sie so gemacht, ich finde ja, hast du selber auch schon mal gesagt, Erg-Modus kriege ich gar nicht hin, mag ich nicht. Mhm. Steigungsmodus am ehesten oder ich fahre jetzt ganz ehrlich, ganz stumpf teilweise, ein bisschen wie Straße. Ich bin zum The Great.com gefahren, also der neue Anstieg auf Swift und unten aus dem Kreisel hoch bis ganz oben hin. Das dauert, wenn du volle Lotte fährst, mindestens 10 Minuten.
Ja.
Und dann bin ich unten reingefahren, habe gedacht, komm, das mache ich jetzt einfach. Ich fahre bis 8 Minuten da hoch, die Zeit kann ich selber runterzählen, dreh oben um, fahre wieder runter, fahr ein paar Minuten, dreh wieder um. Ey, das ist so eine tolle Aufgabe irgendwie, wie draußen auf der Straße genau das so zu machen. Der erste war vom Gefühl her geil, ich wollte aber nicht überziehen. Ja. Und im zweiten war es gar nicht gut, ne, weil ich habe immer wahrscheinlich Laktat mitgenommen aus dem ersten. Und dann habe ich mich einen Ticken länger kurz ausgefahren und habe es ein bisschen kontrolliert, konservativer in den ersten zwei Minuten angegangen und habe sogar im letzten Intervall den Best-Power-Output gehabt, ohne komplett auszurasten, obwohl ich eigentlich im zweiten schon dachte, oh, das wird heute kritisch. Ich will damit sagen, ich konnte mir, auch wenn das nicht ideal ist, die Pausenzeit zu verlängern, es ist schöner, wenn du es erstmal in der Vorgabe hinbekommst, aber wenn die Pausenzeitverlängerung dazu führt, dass du es besser durchziehen kannst, das ganze Training, dann lohnt sich das wiederum schon.
Total, ja, auf jeden Fall. Würde ich auch so unterschreiben. Das ist jetzt alles, was wir gesagt haben, war jetzt erstmal so ein bisschen auf der physiologischen Ebene.
Ja.
Also, wenn du es einfach physiologisch nicht packst, was ist, wenn du es mental nicht packst?
Ja.
Steigst jetzt da auf und dann steht irgendwie, du hast 4 Stunden Lit auf dem Programm, es ist am Regnen, du entscheidest dich, es wird Swift.
Ja.
Dann fährst du da und nach Stunde 45 denkst du, Alter, das packe ich niemals.
Ja, als auch da wieder zwei Sichten. Als Coach kann ich sagen, es ist irgendwie, weiß nicht, Samstag haben wir Intervalle gemacht, es ist Sonntag, ich möchte von dir Volumen, bald steht dein wie bei dir, Santawall an.
Haha, lustig. Wir haben gerade im Vorgespräch so gesprochen. Ich saß gestern Abend auf der Rolle für 30 Minuten und dachte mir, scheiße, in 15 Tagen fahre ich Rennen.
Deine Saison.
Ich fühle mich überhaupt nicht bereit. Und dann erzählt Lukas mir auch noch, dass sich einige von unseren Science-Athleten auf Santawall vorbereiten und er da gerade mit Heat-Training dran ist. Und ich dachte mir,
extra
Heat-Sessions. Ja, da dachte ich mir, das wird auf jeden Fall lustig.
Ja, Santawall wird auch Jason starten und ich bin gespannt, wie also Gravel-Rennen wissen wir bei ihm nicht, weiß keiner bei ihm, aber ich sag mal so, Power-Output gerade höchste seines Lebens jemals und das sind die höchsten Werte, die ich auch jemals gesehen habe bei einem Athleten. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich hau mal demnächst mal so ein kleines Power-Profiling raus, aber sowas habe ich noch nicht erlebt, was der Mann dreht gerade auf den Rennen.
Bin gespannt.
Ja, ich auch, absolut. Ja, du gestern also mal eben deine 30 Minuten zusammengekratzt für eine Santawall-Vorbereitung. Ja, also erstmal als Coach-Sicht, ich möchte dann irgendwie einen Volumentag haben, so, und das brauchen wir irgendwie auch als Eckdaten und Vorbereitung. Ich nehme auch das, was du mir irgendwie geben kannst. Also wenn du sagst, mein lieber Gott, 2,5 Stunden mehr kann ich erstmal gar nicht, ich gehe krachen hier gerade, ich gehe kaputt und es wird dich keine andere Option darstellen, dann ist es so, wie es halt ist. Man kann aber trotzdem gucken, wie könnte man es denn anders besser gestalten. Beispiel, Double Session.
Ja.
Wir könnten morgens eine Session fahren und nachmittags. Du könntest jetzt überlegen, ob du morgens vielleicht eine Stunde nüchtern fahren möchtest und nachmittags noch eine längere Session. Oder aber du splittest auf in Radfahren und Laufen.
Ja.
Oder aber du bewegst dich einfach nochmal irgendwie. Also machst du Radfahren und dann gehst du nochmal spazieren oder machst irgendwie was oder Stabi oder keine Ahnung, irgendwas Alternatives, wo du sagst, ich habe noch ein bisschen Restmotivation, die ich hier nochmal aufbrauchen kann von meinem Konto.
Ja.
Und machst mir da was. Und wenn es dann am Ende 2,5 statt 4 sind, auch da, dann ist es jetzt so, wie es ist.
Es geht ja darum, maximalen Output zu erreichen über einen langen Zeitraum.
Genau. Und wenn
du dann dich komplett vor die Hunde fährst, ist auch nicht so geil.
Du willst auch Durability quasi innerhalb der ganzen Monatzyklus irgendwie haben.
Ja.
Und am Ende ist es auch nicht, es gibt gleichermaßen Tage, da trage ich irgendwie dann irgendwie 3 Stunden ein oder so, und die Athleten sagen, dass auf einmal sind es 8 Grad Sonne. Ja, ich könnte locker gut fahren können. So, am Ende weißt du es ja vorher nicht so ganz als Trainer, was jetzt an wirklich Realvolumen umsetzbar ist.
Ja.
Du hast manchmal ein paar Soldaten als Athleten, so Ballerstedt zum Beispiel ist jetzt so einer, der fährt wirklich stumpf auf der Rolle alles weg, so.
Fährt der eigentlich nur Rolle die ganze Zeit da?
Der fährt gerade nur Rolle.
Ja, der aber so ist es schon immer gewesen bei Baller. Wenn du mir sagst, fahr 5 Stunden, dann sind es genau 5 Stunden.
Genau, der fährt auch genau 5 Stunden. Der fährt die Intervalle, zack, zack, der fährt die Hitwoche. Wirklich, von 1 bis Session 5, alles so durch, zack, 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 zack. Hin und wieder, also er gibt mir auch Feedback, das brauche ich auch, weil also wenn er nur abarbeitet, ist das nicht kein geiler Athlet, da weiß nachher gar nichts. Der arbeitet es ab, zack, 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 der ist richtig stumpf, sagt so, geil, dann muss ich das Fahrrad nicht putzen.
Weißt du, was du da auch nicht hast als Problem? Der Junge stoppt ja in jeder Kurve seinen.
Ja.
Wenn er drauf der Straße fährt, dann musst du aufpassen.
Ja,
die mit Nullwerte, die sind anders als woanders, weil das Gute ist, auf dem Berliner Flachland damals, da gab es halt eh keine Kurven.
Ja.
Aber wenn der hier in Köln gefahren ist, der hat jede Kurve piep, piep, nach der Kurve piep, piep, und denkst du so, ah, okay.
Wirklich Kurve.
Kurve. Der fährt dann eine Hand am STI, eine am Oberlenker mit den Daumen auf dem Wahoo. Und drückt die Pause-Taste.
Hat dir mal irgendeiner gesagt, dass er das nicht muss?
Ich habe ihm das nicht gesagt, aber es sind so Angewohnheiten, wenn du die so ab der U17 machst. klar. Ich weiß auch nicht, ob es immer noch so ist, aber
da geht es auch nur rein ums Datentracking, weil es ist ja auch physiologisch, hat er nicht getreten.
Genau.
Er hat dann nicht diese Zeitgap von 10 Sekunden innerhalb dieser Welt übersprungen.
Auf der anderen Seite fährt er mehr. Weil er am Ende in Summe ein paar Sekunden mehr geradeaus fahren, weil die Kurven ja nicht zählen.
Ja, hast recht.
Ja, also wo waren wir? Wir haben Leute,
Double Session und manche Soldatenathleten. Also Double Session, gute Möglichkeit. Oder halt, man versucht es ein bisschen anders anzutriggern. Also nicht immer zielführend, dass ihr das halt so macht. Ihr solltet auch ein bisschen absprechen, ob das auch in Ordnung ist so mit dem Coach oder in eurem Trainingsplan. Aber mal so ein paar Antritte einzubauen, Sprints einzubauen, Fettstoffwechsel durch Fatmax anzuregen oder sowas. 4 Stunden fährst du Elite. Fährst du 2,5 Stunden, kannst du ein bisschen Fatmax mal mit einbauen.
Gut, das heißt, wenn es einfach vom Kopf her nicht passt, einfach mal schauen, schnell in die Absprache gehen mit Coach. Kann man das, was man da macht, vielleicht noch ein bisschen effizienter oder effektiver gestalten? Sodass am Ende vielleicht kalorisch nicht ganz so viel weniger ruhig durchgejagt wurde, du ungefähr so viel Sauerstoff verbraucht hast. Und wenn du richtig Bock hast und du sagst so, ey, die 4 Stunden, die mache ich jetzt auch. Und dann kannst du noch ein bisschen eine Würze reinbringen. Das kannst du ja auch nochmal absprechen.
Ja, genau, das ist es halt. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn du dich gut verpflegst. Und dann gibt es ja auch Phasen wiederum, meisten von uns oder viele von uns so haben die Möglichkeit, im Frühjahr ein Trainingslager zu machen. Und dann machst du doch Umfang, dann machst du doch Volumen. Dann wollen wir auch wirklich, dass du das Volumen machst. Dann machen wir ein bisschen weniger Hit. Dann machst du wirklich schöne 25 Stunden, keine Ahnung, in der Woche, die du auf dem Rad verbringst.
Junge, das ist schon viel, 25 Stunden.
Das ist auch viel.
Das ist schon krass.
Ja, weil auch da, ne, du kennst dein eigenes Gefühl und du weißt aber manchmal nicht, was Athleten noch so machen, ne? Also das ist schon irre. Mich hätte mal so romantisch gesagt, Sebastian Breuer hat mir mal die Augen geöffnet, was anscheinend physiologisch an Umfang möglich ist, ohne dabei komplett krachen zu gehen. Ja. Der konnte wirklich Winter 30 Stunden kann der machen und hat damit kein Problem, auch physiologisch nicht, das siehst du halt. Und der profitiert sogar auch davon. Also manche können auch sehr viel trainieren. Da kann man es auch machen. Da musst du nicht unbedingt davor jetzt irgendwie auf der Rolle die 4 Stunden abrocken, wenn du weißt, in 2 Wochen geht es nach Malle und da macht es ein bisschen einfacher. Dann mach das, was entsprechend umsetzbar ist, gib dann Feedback und dann sucht man sich halt die entsprechend richtigen Wege. Du musst auch nicht ganz kurz, weil es auch viele Athleten immer gerne fragen, wenn du mal irgendwie eine Einheit, ne, machst du 2,5 Stunden, die 4 Stunden schon auf dem Programm, du musst jetzt nicht auf Krampf diese 1,5 Stunden irgendwo nachholen oder vorziehen oder sonst was. Ja. Ich habe auch schon mal diese Studie angebracht, wo es verglichen wurde zwischen den Intervallen, die Athleten gefahren sind, und der Gruppe, die gleichen Intervalle gefahren ist, plus 2 Stunden hinten drauf. Manchmal macht das Sinn, aber wenn man sich wirklich mal anschaut, was die Effekte sein sollten, da waren Intervalle genauso effektiv wie Intervalle plus Stunden, selbst in einer Thematik wie Fatigue Resistance, wo du am ehesten sagen würdest, dass die mehr gemacht haben, doch eigentlich Fatigue Resistancer wären.
Oh, das ist ein schwieriges Wort.
Das kannst du nicht so sagen im
Deutschen. Fatigue Resistancer.
Resistenzer. Resistenter. Fatigue Resistenzer, wenn die Fatigue Resistenzer, wenn die halt dann, da würde man denken, dass die halt das besser umsetzen können. Können sie nicht. So, das wollte ich damit sagen. Also selbst da war kein Effekt zu sehen.
Ja.
Keine Junk Miles.
Ich hatte jetzt gerade noch was mir gekommen ist. Ja, also die Faktoren, die wir haben, sind physiologisch und psychologisch. Bei dem physiologischen zusammenfassend kann man sagen, man sollte nicht in die Glykogenunterversorgung reinrutschen. Das ist schon mal wichtig. Ja. Das heißt, bereitet euch anständig vor.
Und aber auch nach.
Ja, das wäre der nächste Punkt. Ich hatte eine Top-Überleitung. Und weil es auch Sachen gibt wie Muskelkater oder halt einfach, ich nenne es ja müde Beine, seht zu, dass ihr die Einheit nachbereitet. Das heißt, nach jeder Einheit, die ihr macht, wenn ihr am nächsten Tag wieder was vorhabt, seht zu, innerhalb von 30 Minuten eine Quelle an Proteinen und Kohlenhydraten zu haben. Mehr Proteine als Kohlenhydrate auch wichtig. Also trinkt einfach einen Recovery Shake nach jeder Einheit. Schaut, dass das Aminosäurenprofil gut ist. Wir hatten das ja auch mit Robert hier einmal.
Ja.
Schaut, dass es nicht irgendein Recovery Shake ist. Ihr ladet auf jeden Fall eure Glykogenspeicher wieder auf und gibt halt auch dem Körper die Aminosäuren, um die Muskulatur wieder hinzubekommen. Dann habt ihr vielleicht nicht so ein Holzbein. wenn ihr Heat-Sessions oder sowas macht oder generell schaut, dass ihr, wenn ihr Rolle fahrt, auch genug Flüssigkeit zuführt. Ja. Ihr wollt nicht dehydrieren. Es ist wichtig, dass man genug schläft.
Ja.
Das heißt, auch da den Schlafrhythmus immer mit in Betracht ziehen. Vielleicht nicht den Espresso ballern wie du. Am Abend.
Ja, das war so eine Notfalllösung.
Es war eine Notfalllösung, ich verstehe es, ich verurteile dich auch nicht dafür, aber wahrscheinlich ist es schwierig.
Also ganz kurz nochmal Thema
Heat
Sessions, weil ja manches mehr und mehr jetzt ausprobieren, finde ich auch gut. mit entweder zum Hämoglobinmassenproduktion oder halt zur Adaptation an erste Hitze-Events. Auch da im konkreten Fall mit einem Athleten gerade von mir, selbst wenn das Heat-Session euch nicht so stark fordert, ne, sagt ihr, ja, ging alles, es kann durchaus sein, dass das Hit-Training am übernächsten Tag oder nächsten Tag wirklich du dich massiv nicht gut fühlst und es funktioniert nicht gut. Also das, was man sehen kann in der praktischen Empfehlung der Autoren bei den sportwissenschaftlichen Studien oder das, was man sehen kann an Belastungen, wie die auftritt, wenn die Leute Heat-Sessions einbauen, also Hitze, das ist dann mal 2-3 Tage nachhaltend, bist du da ein bisschen limitiert. Ja. Und das sollte man auch im Hinterkopf bewahren, wenn du das machst. Und das ist nicht nur Dehydrierung, sondern einfach die Belastung, die du halt da erzeugst in der Dreiviertelstunde. Ich habe es ja damals auch gemerkt, ich bin diese Stunde Heat Dreiviertelstunde Heat gefahren. Am nächsten Tag war ich echt ein bisschen grau noch.
Ja, genau. Also achtet einfach darauf, dass ihr die Möglichkeiten mitnehmt, wo ihr sozusagen Kontrolle über sowas gewinnen könnt. Mhm. Wenn es mal nicht geht, dann immer Rücksprache halt mit Trainer oder Trainerin, ja, ist immer wichtig. Man kann ein paar Sachen ersetzen, man kann Double Sessions machen, man kann halt gucken, dass man die Einheit irgendwie effektiver macht. Und ihr müsst es nicht unbedingt zwangsläufig nachholen. Ich glaube, das ist so die grobe Zusammenfassung.
Genau. Ein wichtiger Punkt, den ich jetzt noch eben ansprechen wollte, bevor es jetzt zu viel drauf eingeht, machen wir nochmal eine gesonderte Folge. Warm-up. Also nicht einfach ins Intervall starten, sondern macht gerne so ein kleines Warm-up. Wir haben jetzt unsere Einheiten angepasst von einem kleinen Ramp-up, was wir häufig immer haben, zu 30-30ern. Also eine Mini-Ramp-Version und dann halt 30-30er.
Ich finde aus der eigenen Studie.
Ja, aus der selbsterkannten Studie und auch so ein bisschen auch mit unseren Athleten, weil manche Einheiten oder manche Trainer schon bewusst diese 30-30er regelmäßig eingebaut haben. Und ich finde es auch cool, dieses V2-Kinetik und Lat-H-Kinetik antriggern, weil das machst du mit, ich fahre Fatmax, bisschen Sweet Spot, mehr Sweet Spot, Kurzschwelle, Ende und dann gehst du in so einen Hit-Decrease-Attacke.
Ja. Das ist mit unangenehm.
Das ist mega unangenehm. Und da einmal das anzutriggern, manchmal fühlt man sich ja nach dem ersten Satz 30-30 gar nicht mal schlechter, sondern eher besser. Ja. Und deswegen so 4-30-30 oder 6-30-30 mal anzubringen, dann loszulegen mit dem Training, kann manchmal wirklich die Beine gut öffnen.
Ja. Gut, ich glaube.
Yes.
Hammer's?
Wir haben's.
Viele Themen untergebracht. Ein Hauptthema, glaube ich, auch gut untergebracht. Florian Storck gewinnt hier gerade die Etappe.
Oh.
Auf den letzten Metern, 100 Meter noch. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Radsportwochenende. Es werden viele Rennen und wir hören uns nächste Woche.
Machen wir so, ich freue mich.
Ciao.
Ciao.